Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir berichten gleich von einem Kunstraub in Italien. Dann schauen wir nochmal auf die Massenproteste in den USA unter dem Motto
No more kings.
Wir besuchen eine neue Ausstellung des US-Amerikaners Alex Katz und wir fragen, was aus dem Tour Montparnasse wird, einem umstrittenen Hochhaus im Herzen von Paris. Es dauerte weniger als 3 Minuten. Dann waren sie weg. 3 wertvolle Gemälde der französischen Künstler Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne und Henri Matisse. Der Wert rund 9 Millionen Euro. Vor einer Woche war das mitten in der Nacht im Museum der Fondazione Magnani Rocca in Traversettolo im norditalienischen Parma. Seitdem ermittelt die Polizei nach den 4 unbekannten Tätern. Unsere Italien-Korrespondentin Anna Giordano verfolgt die Ermittlungen und Berichterstattung rund um den Kunstraum. Frau Giordano, was weiß man denn bislang über die Umstände dieses Kunstraubs?
Ja, also man weiß, dass die Täter gewaltsam in diese Villa, in dieses Museum eingedrungen sind. Sie haben die Eingangstür aufgebrochen, haben dann im Obergeschoss auch nochmal 2 Türen aufgebrochen, um in den sogenannten Saal der Franzosen zu kommen, in dem die Gemälde hingen. Und sind dann, also haben sehr, sehr schnell gehandelt und sind dann in weniger als 3 Minuten, während die Alarmanlagen schon aktiv waren, aus diesem Gebäude geflüchtet, haben die 3 sehr wertvollen Gemälde mitgenommen. Ein 4. hätten sie gerne mitgenommen. Das haben sie aber unterwegs verloren. Also es ist ihnen nicht gelungen, dieses Gemälde dann auch noch mitzunehmen. Das hat man sozusagen auf dem Fluchtweg gefunden. Und die sind dann im Hinterausgang sozusagen dieses Gebäudes in ein Auto gestiegen, auf einer unbeleuchteten Landstraße und geflohen.
Jetzt haben wir schon gesagt, es sind wertvolle Gemälde von 3 französischen Meistern. Welche Bedeutung haben denn die Werke konkret?
Ja, das sind französische Meisterwerke des Impressionismus und der Moderne von den Malern Renoir, Cézanne und Matisse. Und das italienische Fernsehen, das hat auch mit einem Kunsthistoriker gesprochen und hat ihn gefragt, wie er denn diesen Wert einschätzt. Und da können wir kurz reinhören, was der gesagt hat. Diese 3 Werke stellen den Beginn der großen Malerei des 20. Jahrhunderts dar. Es sind Werke von vollendeter malerischer Qualität und das hängt natürlich auch mit dem Geschmack des Kunstsammlers Magnani zusammen. Wir befinden uns hier in der absoluten Oberklasse der Kunstgeschichte. Das liest man auch in vielen italienischen Zeitungen. Da wird momentan noch gar nicht so sehr über die Konsequenzen gesprochen, sondern wirklich über den Verlust dieses großen Kulturwertes durch eben den Diebstahl dieser 3 Gemälde.
Jetzt haben wir schon gehört, es geht um einen Sammler Magnani, bei dem die Bilder in der Fondazione Magnani Rocca ausgestellt waren. Was ist das für ein Museum?
Das ist eine Privatsammlung dieses Kunstsammlers. Der hat bis in die 80er Jahre gelebt, war ein sehr bekannter Mann in der italienischen Kulturszene, war unter anderem mit Pier Paolo Pasolini, diesem Filmemacher, befreundet und hatte viele italienische bekannte Kunstfreunde und hat eben diese Bilder gesammelt aus Liebhaberei, hat ein wohlhabendes Elternhaus. Und daraus ist eben auch schon in den 80er Jahren dann eben dieses Museum geworden, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und es gab auch bisher in diesem Museum niemals einen Diebstahl. Da gibt es auch Anwohner, die wurden befragt, auch von der italienischen Zeitung La Repubblica, die sagen, sowas hat es hier noch nie gegeben. Und das war immer alles so idyllisch und so schön hier. Und da ist jetzt die Kulturszene, aber auch die lokale Szene vor Ort sehr schockiert, dass das passiert ist.
Jetzt habe ich schon gesagt, es hat nur 3 Minuten gedauert. Könnte es sein, dass das Museum dann vielleicht doch nicht ausreichend gesichert war?
Also für die Verhältnisse, dass es eben eigentlich ein Museum ein bisschen auf dem Lande gelegen ist, war es relativ gut gesichert. Es hatte erst vor wenigen Wochen seine Alarmanlage neu machen lassen und die hat ja auch sofort reagiert und die Polizei ist auch sofort losgefahren und war in wenigen Minuten vor Ort. Es hat aber eben ungefähr 5 Minuten gedauert, bis die Polizei da war und die Täter waren eben sehr, sehr schnell und es wird auch vermutet, dass die sich vorher das ganze Gebäude sehr, sehr genau angeschaut haben, vielleicht inkognito als Museumsbesucher und dass die eben sehr genau wussten, was sie machen und diese Schnelligkeit, der konnte jetzt niemand zuvorkommen.
Ja, wie ist denn generell um die Sicherheit in italienischen Museen bestellt?
Ja, insgesamt wird natürlich schon immer wieder darüber gesprochen, ob die Sicherheit ausreichend ist. Auch jetzt sozusagen im Nachklapp zu dem Vorfall im Louvre in Paris wurde viel darüber diskutiert. Und die etwas größeren staatlichen Museen, die sind da auch sicherheitstechnisch noch etwas besser aufgestellt. Es gibt ja in Italien sogar eine eigene Polizeieinheit nur für diese Kunstdiebstähle, muss man sagen. Also da sind sie eigentlich relativ gut aufgestellt. Aber so ein Vorfall konnte jetzt nicht verhindert werden. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was hätte man da besser machen können? Denn das Museum hatte ja Sicherheitsvorkehrungen. Da wird schon drüber diskutiert. Aber ich habe das Gefühl, diese Diskussion ist nicht wahnsinnig prominent, sondern es ist eher so, dass jetzt zum Beispiel alle Zeitungsartikel, die heute aufgeploppt sind, die zählen jetzt erstmal auf, was alles schon in der italienischen Kunstwelt mal gestohlen wurde, also welche bedeutenden Kunstwerke sozusagen auch schon in der Vergangenheit verloren gegangen sind und was der italienischen Kultur damit abhanden gekommen ist, und konzentrieren sich gar nicht so sehr darauf, was man da jetzt für Konsequenzen ziehen sollte.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie groß sind denn die Chancen, dass man diese drei wertvollen Gemälde wiederbekommt?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Man weiß bislang nur, man hat Videoaufnahmen von diesem Tathergang. Die Täter waren allerdings auch alle vermummt. Und vermutlich wird es sehr schwierig sein, aus diesen Videoaufnahmen zu identifizieren, wer das ist. Es ist ja auch die große Frage, was machen die jetzt mit diesen Gemälden? Denn die sind jetzt in internationalen Katalogen als verloren gegangen gemeldet. Das heißt, jede große Galerie, jedes Auktionshaus würde sofort sehen, dass es sich da um gestohlene Gemälde handelt. Von daher ist die große Vermutung, dass das jetzt innerhalb der kriminellen Szene irgendwie als Tauschobjekte gehandelt werden. Das ist jetzt alles total theoretisch, aber ja, das ist eben die große Befürchtung, dass es dann so weit kommt.
Unsere Italien-Korrespondentin Anna Giordano, wir sprachen über den Kunstraub von drei französischen Meisterwerken im italienischen Parma. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
No Kings, keine Könige, das ist der Slogan, unter dem gegen die antidemokratische Politik des US-Präsidenten Donald Trump demonstriert wird. Am vergangenen Wochenende gingen zum dritten Mal Millionen Menschen in 50 Bundesstaaten der USA auf die Straße. Wir haben am Samstag hier in Fazit berichtet. Neben Bruce Springsteen auch dabei war der linke Senator Bernie Sanders.
Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land in Autoritarismus oder Oligarchie abgleitet. In Amerika regieren wir, das Volk.
We the people will rule. No kings, no ice, no war.
Ja, keine Könige, kein Eis, also die brutale Einwanderungsbehörde, und kein Krieg. Damit bringt Sanders die Forderungen der Demonstranten auf den Punkt. Was diese Proteste wirklich bewirken können, darüber habe ich vor der Sendung mit Catherine Klüver-Eschbruck gesprochen. Sie ist Expertin für transatlantische Beziehungen und US-Politik bei der Bertelsmann Stiftung. Schönen guten Abend, Frau Klüver-Eschbruck.
Schönen guten Abend.
Ja, die ersten Demonstrationen unter dem Motto No Kings, die gab es vor circa einem Jahr. Das waren Reaktionen auf die Militärparade der US-Streitkräfte am Geburtstag des US-Präsidenten. Organisiert wurden sie von der linksliberalen Basisorganisation Indivisible. Die jetzt folgenden Demonstrationen, die werden bereits als die größten in der Geschichte der USA gelabelt, größer noch als die Proteste gegen den Vietnamkrieg. Teilen Sie diesen Eindruck? Erleben wir hier eine historische Mobilisierung?
Also ich glaube, man muss das tatsächlich zahlenmäßig natürlich auch mit den demografischen Realitäten der USA verbinden. Aber was man sagen muss, ist, dass über die drei Großveranstaltungen, die Indivisible wirklich organisiert hat, mit vielen, vielen Kleinstorganisationen, vor Ort, die es dann tatsächlich am vergangenen Wochenende geschafft haben, über 3000 Proteste, zum Teil wirklich Kleinstproteste, aber eben auch große Massenproteste. Es wird geschätzt, dass wir 7 Millionen Amerikaner auf der Straße gesehen haben, in Großstädten wie Boston tatsächlich wirklich solche Bewegungen aufzubauen und sie vor allen Dingen eben zu halten über diese drei Phasen der Bewegungen, die wir bislang gesehen haben. Das ist natürlich schon in Summe eine ziemliche Leistung. Dennoch muss man natürlich immer sehen, was wird aus Bewegungen? Entstehen daraus dann tatsächlich politische Kräfte, neue politische Kräfte? Wie äußern sich diese Kräfte an der Wahlurne? Und vor allen Dingen, welche Zwänge oder welche Möglichkeiten eröffnen sie eben ja im Kongress, in der Kontrolle des Kongresses über das Weiße Haus? Das ist ja tatsächlich jetzt die Messlatte, die man dort anlegen muss. Wir sehen, wie in der Tat sich mehr stärkere, deutlichere Opposition, zum Teil auch unter Republikanern, regt, die jetzt quasi durch das, was sie auch auf der Straße und in ihren Wahldistrikten sehen, etwas enthemmter sind in ihrer Kritik des Präsidenten. Und vor allen Dingen ist natürlich wichtig für viele Amerikaner, sich solidarisch miteinander zu zeigen gegen den exekutiven Kurs des Weißen Hauses.
Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass der Protest ja nicht nur die Demokraten umfasst, sondern eben jetzt auch Menschen abseits der liberalen Metropolen, eher auf dem Land, in konservativen Gegenden, teils auch mit MAGA-Anhängern. Was sagt denn das aus über diese Widerstandsbewegung?
Also ich glaube, sie ist sehr viel tiefgreifender und sie geht tatsächlich wirklich ins Land. Sie nimmt große Teile der Bevölkerung mit, eben auch gerade im Protest gegen den Krieg im Iran, den inzwischen auch viele MAGA-Anhänger kritisch sehen. Zumindest da haben wir eher die Protestbewegungen gesehen in der vergangenen Woche, als sich der große konservative Kongress in Texas getroffen hat, CPAC. Das sahen wir da bei zurückgehenden Besucherzahlen, bei wenig Begeisterung, in Summe jedenfalls mit den Flurgesprächen, die dort geführt wurden. Tatsächlich geht es aber ja nicht mehr für einen Präsidenten, der eine Vorwahl ansteuert, so sehr um die Kernwähler, sondern tatsächlich um die unabhängigen Wähler. Und davon standen eben in der Tat am Wochenende viele auf der Straße. Die unabhängigen Wähler sind die größt wachsende Wählergruppe in den USA. Das sind Menschen, die insgesamt desillusioniert sind mit dem politischen Prozess und dem politischen Geschehen in den USA, die aber jetzt merken, zumindest die Umstände, wie sie jetzt vorfinden, die Übergriffigkeit des Weißen Hauses, das Vorgehen einer Deportationsbehörde, ICE, ein Krieg, dem die Amerikaner nicht zugestimmt haben und ganz große Lücken tatsächlich im eigenen Portemonnaie, das sind Dinge, die Amerikaner nicht gutheißen und die strukturellen Veränderungen besonders, die haben wenig mit den Ursprüngen der amerikanischen Verfassung zu tun.
Ja, können denn die Proteste dem Präsidenten ernsthaft in Bedrängnis bringen?
Sie können zumindest in der Tat in seiner Partei das erreichen, was wir jetzt in zaghaften Bewegungen sehen, nämlich dass Republikaner in einer sonst mager unterwanderten Partei sich wagen, gegen den Präsidenten die Stimme zu erheben. Das haben wir seit fast einem Jahr nicht gesehen. Das ist ein Rückhalt in der Bevölkerung, dass nicht alles gutiert wird. Das heißt, Republikaner fühlen sich auch ja bestärkt, auch ausscheren und Kritik ausüben zu können, selbst wenn sie in der Tat sonst vom Präsidenten, von seinen Anhängern sehr stark, nicht nur politisch, aber eben auch, das wissen wir inzwischen, physisch drangsaliert werden, auf Linie zu bleiben.
Ja, zu den Unterstützern der Proteste zählen auch Kulturleute wie Jane Fonda oder Robert De Niro. Das ist ein sehr bunter, sehr kreativer, fröhlicher und natürlich auch friedlicher Protest. Man sieht auch viele historische Kostüme. Kann man das als Anspielung auf die Unabhängigkeitserklärung verstehen?
Ja, das ist im ersten Moment eine Anspielung natürlich auf die Unabhängigkeitserklärung, die sich in diesem Juli zum 250. Mal jährt, die tatsächlich in ihrer Grundfassung natürlich das erste Mal war, dass eine neue Staatsform in ihren Grundfesten ausgerufen wurde, weil der zweite Teil der Unabhängigkeitserklärung ist nämlich genau das, eine Anklageschrift gegen den König, König Georg III. Im Vereinigten Königreich, der ja eben die gleichen Auflagen macht oder viele ähnliche Auflagen, die jetzt fast kontemporär klingen, wenn man sie liest, nämlich willkürliche Steuern, da wären wir dann bei der Zollpolitik, oder Militär auf Amerikas Straßen, da wären wir dann bei ICE und der Nationalgarde. Also vieles eben aus dieser Anklageschrift gegen König Georg III., in dem freie Menschen endlich brechen wollten mit der Tatsache, Subjekt sein zu müssen und das auch getan haben vor 250 Jahren, die finden jetzt Resonanz, daher eben auch die Idee der No-Kings-Proteste, um dort nochmal klarzumachen, das ist die Geschichte Amerikas, nicht aber die Zukunft.
Jetzt müssen wir vielleicht noch ein Wort zu den Medien verlieren. Wie steht es denn um eine kritische Medienöffentlichkeit? Wir haben zuletzt ja vernommen, dass die Washington Post massiv zusammengespart wurde unter ihrem neuen Besitzer Jeff Bezos. In welcher Form begleiten denn die Medien diese Protestaktionen?
Tatsächlich steht es um die Medienfreiheit und die Medienverteilung in den USA derzeit sehr, sehr schlecht. Wir sehen über das letzte Jahr, besonders durch den von Donald Trump in die Medienaufsichtsbehörde eingesetzten Brendan Carr, der damals schon das zugehörige Kapitel zum Umbau der Medienlandschaft in den USA im Project 2025 veröffentlicht hat, wie eine Konsolidierung voranschreitet, vor allen Dingen von großen Medienunternehmen, aber eben auch mit Medien- und Datenunternehmen quasi zusammengelegt wird. Das größte Beispiel ist hierfür Larry Ellison und sein Sohn David Ellison, die in kürzester Zeit gegen all das, was normalerweise kartellrechtlich unerlaubt sein müsste, nämlich dass große Konkurrenten zusammengelegt, ja, und fast thematisch gleichgeschaltet werden, gegen die eine Medienaufsicht normalerweise einschreiten würde. Denn das ist eine vom Kongress als unabhängig eingesetzte Kommission gewesen. Jetzt ist sie tatsächlich unter Brendan Carr komplett auf Linie des Weißen Hauses und des Präsidenten, werden Dinge erlaubt, die tatsächlich den Medienmarkt nicht nur schrumpfen, aber ihn eben auch mit großen Datenhäusern verbunden werden. Wir haben gesehen, wie der Traditionssender CBS News quasi in seiner Kritik des Weißen Hauses mumm gemacht worden ist mit dem Einsatz einer neuen Chefredakteurin. Kaum hatten die Ellisons CBS News aufgekauft. Der nächste Kauf, die nächste Einvernehmung von den Ellisons würde den Nachrichtensender CNN unter die Kontrolle der Ellisons bringen. Darauf freuen sich insbesondere, haben es auch schon laut gesagt, das Weiße Haus und der Verteidigungsminister, die CNN immer als linken Sündenfuhl gesehen haben in ihrer Auffassung. Tatsächlich schrumpfen zum Beispiel lokale Tageszeitungen in einer unglaublichen Geschwindigkeit seit einigen Jahren, sodass die Medienvielfalt in den USA tatsächlich bedroht ist. Dennoch hat man immer wieder, aber nicht auf Fox News zum Beispiel, die Bilder der Proteste in großen, auch lokalen Medien weiterhin gesehen. Die Bilder, die sind tatsächlich immer noch beeindruckend. Also es ist aber weiterhin ein Kampf um die vierte Macht im Staat, der eben auch eine Kontrollfunktion auf die Exekutive vermeintlich ausüben soll, wenn dann ein Land noch eine vollständig funktionierende Demokratie ist.
Ja, und jetzt die wichtige Frage zum Schluss, Frau Klüver-Eschbruck. Sie haben es ja am Anfang unseres Gesprächs schon angesprochen. Die Frage ist ja, was ist dann bei den Midterms im Herbst? Also, wie optimistisch sind Sie denn, dass diese Proteste, über die wir hier gerade sprechen, die No-Kings-Proteste, am Ende tatsächlich dazu führen, dass im Herbst wirklich mehr US-Amerikaner die Demokraten wählen?
Ich glaube, wir müssen hier bestimmte Dinge einmal säuberlich trennen. Was aus der Exekutive, was aus dem Weißen Haus, aber eben zum Teil auch vom Kongress gestützt läuft, ist der gewollte Umbau eines Wahlsystems auf mehreren Ebenen. Postgesetz ist verändert worden, Wahlkreise sind verfassungsungemäß, nämlich in einem komischen Kalender neu beschnitten worden. Die Briefwahl soll in Summe und in vielen Bundesstaaten ist sie faktisch schon abgeschafft werden. Es soll durchgesetzt werden, dass Amerikaner selbst zur Anmeldung der Wahl ihre Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Das heißt, wir sehen eine ganze Reihe Methoden, die dazu wirken sollen, die Wahl zu unterdrücken. Diese Unterdrückungsmaschinerie läuft zeitgleich zu einer großen Motivation seitens der demokratischen Wähler, tatsächlich jetzt diese Präsidentschaft in die Schranken zu weisen, in einen Kongress und Senat Mehrheiten einziehen zu lassen, die das gegebenenfalls noch tun könnten. Wenn denn, und das ist, glaube ich, die tatsächlich große Frage, ein Kongress in der Art und Weise, wie dieses Weiße Haus das System schon verändert hat, überhaupt noch maßregelnde Funktion für die Exekutive haben können. Wir haben gesehen, wie viel Macht allein in einem Jahr in einer unglaublichen Beschleunigung auf die Exekutive konzentriert worden ist. Tatsächlich glaube ich eher, wir werden, selbst wenn die Demokraten gegen alle Wahleingriffe der Republikaner einen Durchmarsch produzieren könnten, werden wir sehr, sehr schwierige Zeiten im Sinne der Regierungsführung in den USA sehen, zwischen 2026 und 2028. Und wenn es tatsächlich wieder ein Patt gibt, wo die Amerikaner das Gefühl haben, hier bewegt sich gar nichts mehr, dann haben 28 tatsächlich zu einer Präsidentschaftswahl die Autokraten wieder die Nase vorn.
Die Expertin für transatlantische Beziehungen und US-Politik, Catherine Klüver-Eschbruck. Wir sprachen über die No-Kings-Massenproteste in den USA. Frau Klüver-Eschbruck, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Man kann den New Yorker Alex Katz ohne Übertreibung zu den einflussreichsten Künstlern der US-amerikanischen Gegenwartskunst zählen. Dass er viel mehr ist als ein Vorläufer der Pop-Art, das zeigte er zuletzt vor 8 Jahren in Deutschland. Zur Ausstellungseröffnung in München kam der damals 91-Jährige extra angereist, um, wie er sagte,
well, I was curious to see what the paintings look like.
Tja, also mal zu sehen, wie die Bilder da so aussehen. Jetzt, 99-jährig, wäre die Reise für ihn zu anstrengend gewesen. Dass er sich allerdings noch immer gern neu erfindet, das zeigt eine Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen. Gezeigt wird das Spätwerk des Künstlers, mehr als 40 großformatige Arbeiten. Und Claudia Wieler, die durfte sich für Fazit schon mal umschauen.
Die Bilder von Alex Katz springen einen förmlich an. Kräftige Farben leuchten von den Leinwänden. Bäume auf sattgelbem Hintergrund, weiße Blumen auf einer fast schon neongrünen Wiese, Frauenporträts mit knallrotem Lippenstift. Es sind großformatige Ölbilder, bis zu 3 Meter breit, entstanden zwischen 2020 und 2023. Die Motive sind isoliert und in vereinfachten Formen auf die Leinwand gebracht. Typisch Pop-Art, könnte man jetzt denken, denn Alex Katz gilt als deren Vorläufer. Doch ihn nur auf diese Kunstrichtung zu reduzieren, greift zu kurz.
Wenn er nur dem Pop-Art anheimgefallen wäre, dann würden wir vielleicht heute gar nicht mehr über ihn sprechen. Aber Alex Katz ist eben viel, viel mehr als das.
Und darum konzentriert sich Nicole Fritz, die Leiterin der Kunsthalle Tübingen und Kuratorin der Ausstellung, auf das Spätwerk des Künstlers, der sich längst von der Pop-Art entfernt hat.
Alex Katz orientiert sich in den 90er Jahren nochmal neu, justiert seine Malerei nochmal mit Blick eher auf den Impressionismus. Das sind viele Einflüsse und das Spannende ist, er findet sich immer wieder neu und deswegen ist auch seine jetzige Malerei, die panoramaartige Ausmaße annimmt, eigentlich sehr zeitgemäß, weil sie uns sinnlich körperlich einnimmt.
Alex Katz fängt immer mehr die flüchtigen Momente ein. Die letzten Strahlen eines Sonnenuntergangs, die sich in den Fenstern eines Hauses spiegeln. Lichter der New Yorker Großstadt glitzern auf der Wasseroberfläche. Und immer wieder zieht es den Künstler in die Natur. Er malt Landschaftsausschnitte, vor allem Bäume mit kahlen Ästen und fallenden Blättern. Auch wenn er seine Motive immer auf das Wesentliche reduziert, hat seine Malerei etwas Unmittelbares und Spontanes.
Also ich denke, das entwickelt sich in seinem Werk doch so, dass er in seinem Spätwerk die Dinge viel mehr von innen auch empfindet. Das war in den 70er Jahren keineswegs so. Da ging es eher um das Abkühlen eines Motivs, um das Distanzieren. Dadurch, dass er sich eben viel in der Natur aufgehalten hat, das hat ihn auch selber verändert. Und das spürt man auch, dass seine Malerei auch jetzt in den letzten 20 Jahren viel bewegter geworden ist, auch expressiver, bewegter, expressiver, nicht mehr so kontrolliert wie vielleicht noch in den 70er Jahren und auch stofflicher von der Oberfläche.
So impulsiv die Bilder, so präzise die Vorbereitung. Alex Katz hat der Kunsthalle Tübingen einige Vorskizzen ausgeliehen, sogenannte Cartoons, die zeigen, wie lange es letztlich dauert, bis ein Motiv den Weg auf die Leinwand findet.
Erst hat er eine kleine Skizze und dann wählt er eine Skizze aus und dann überträgt er das auf diese Cartoonfläche, das ist wie Packpapier von der Materialität und da hat er dann eine Konturlinie, die spätere Komposition anzeigt, die er durchpaust dann, sodass eine schwache Linie auf der Leinwand zurückbleibt. Und dann erst, es ist wie so eine Vorzeichnung, dann erst kommt der eigentliche Malakt, der dann eigentlich ein Flow ist, der dann intuitiv passiert.
Und diesen Flow beschreibt Alex Katz in einem Interview von 2021 in der Pariser Galerie Thaddäus Ropack als Hochgeschwindigkeitsmalerei, die seinem Temperament entspricht.
You try to adjust painting to your temperament. And my temperament is high speed. I work in stages. And then when I'm ready to paint, it goes very quickly.
In der Ausstellung taucht man tief in die Bilder ein. Durch die großen Dimensionen der Leinwände und die kluge Hängung der Werke. Sehr beeindruckend ist ein Raum mit Seerosenbildern, eine Hommage an die berühmten Bilder von Monet. Alex Katz platziert die Blumen als helle Farbflächen auf schwarze und dunkelblaue Leinwände.
Alex Katz liebt Monet und was er besonders an ihm schätzt, sind die Vielfalt der Farben, die Monet auf einer Leinwand schafft, einzufangen. Und Alex Katz geht den umgekehrten Weg. Er bringt eigentlich die Seerosen auf ihre Essenz zurück. Schablonenartig zeigt er die Blüten auf schwarzer Fläche. Aber das ist eine unglaubliche Reduktion. Und dann sieht man eben, dass die Wirklichkeit nur zum Anlass wird, auch dann wieder Malerei über Malerei zu machen.
Wenn man die Dinge vereinfacht, hat Alex Katz einmal gesagt, sehen sie immer erstmal naiv aus. Aber seine Bilder sind alles andere als das. Sie leben von ihrer Spannung zwischen Realismus und Abstraktion. Und genau das zeigt die Tübinger Ausstellung, dass Alex Katz sich nicht in eine Schublade stecken lässt und viel mehr ist als nur Pop-Art.
Claudia Wieler über die Ausstellung Dancing with Reality, 40 Arbeiten von Alex Katz zu sehen in der Kunsthalle Tübingen bis zum 13. September. Ja, und darauf haben die Fans von ihr gewartet. Céline Dion kehrt zurück auf die Konzertbühne. Heute kündigte sie 10 Konzerte an, und zwar in Paris. Und die gibt es dann im September und Oktober. Und jetzt gibt es weitere Kulturmeldungen mit Lars Schmidtke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Deutschland soll künftig ein Koordinierungsrat die Rückgabe von Kulturgütern und menschlichen Überresten aus kolonialen Kontexten begleiten. Darauf verständigten sich das Auswärtige Amt, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie Länder und Kommunen, wie alle drei Institutionen gemeinsam mitteilten. Der Rat soll demnach der zentrale Ansprechpartner auf Regierungsebene sein. Ziel sei es, Rückgabeprozesse möglichst transparent zu gestalten und gegenüber internationalen Partnern abgestimmt aufzutreten. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände hatten sich im Jahr 2025 auf gemeinsame Leitlinien geeinigt. Das bundesweit einzigartige Projekt bei Anruf Kultur in Hamburg steht vor dem Aus. Nach Angaben von Projektleiterin Melanie Wölver kann es ohne neue Förderung ab diesem Herbst nicht weitergeführt werden. Dann endet die dreijährige Unterstützung durch den Hauptpartner Aktion Mensch. Bei Anruf Kultur ermöglicht den Besuch von Ausstellungen in ganz Deutschland via Telefonführung. Es richtet sich vor allem an Menschen, die sehbehindert oder nicht mobil sind. Melanie Wölver sagte heute im DLF Kultur:
Diese Kunstwelt oder Kulturwelt, die entsteht dann tatsächlich durch den Telefonhörer, durch das Hören im Kopf. Man muss sich das vielleicht so vorstellen wie einen Podcast, einen Kulturpodcast, nur dass es eben eine Live-Führung ist per Telefon als Telefonkonferenz und dass man zwischendurch auch Fragen stellen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was unsere Teilnehmenden sehr schätzen, dass sie Fragen stellen können, dass sie sich vielleicht auch im Anschluss mal austauschen können zu den Themen.
Rund 150.000 Euro werden für das Projekt bei Anruf Kultur benötigt. Auch Unternehmen und private Förderer könnten laut Melanie Wölver das Projekt finanziell unterstützen. Seit 2023 gab es mehr als 500 Telefonführungen durch rund 130 Kultureinrichtungen bundesweit. In China hat heute der Prozess gegen den regimekritischen Künstler Gao Zhen begonnen. Ihm drohen bis zu 3 Jahre Haft. Die Behörden werfen ihm vor, das Ansehen von Helden und Märtyrern beschädigt zu haben. Konkret geht es um Werke, die sich kritisch mit Staatsgründer Mao Zedong auseinandersetzen. Diese Arbeiten sind allerdings schon mehr als 10 Jahre alt. Das entsprechende Strafgesetz gibt es aber erst seit 2021. Kritiker sprechen deshalb von einer nachträglichen Kriminalisierung von Kunst. Sie sehen darin ein weiteres Zeichen für den härteren Kurs gegen kritische Stimmen.
4 Jahre ist er jetzt schon her, der Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Seitdem sind die ukrainischen Soldaten im täglichen Überlebenskampf. Gleichzeitig suchen auch die tausenden Kultureinrichtungen des Landes nach Strategien, um die Kunst- und Kulturschätze gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Johannes Nathan ist Vorsitzender des Ukraine Art Aid Center. Dieser deutsche Verein unterstützt die Ukraine dabei, das durch den Krieg bedrohte Kulturerbe zu schützen. Derzeit ist er in Lviv, um die Partner zu besuchen. Schönen guten Abend, Herr Nathan.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Sie konnten sich gerade überzeugen von der Zerstörung, die eine russische Drohne kürzlich in Lviv in der westlichen Ukraine angerichtet hat, mitten in der mittelalterlichen Altstadt, die ja auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Welchen Eindruck haben Sie von den Einschlagorten mitgenommen?
Also zunächst natürlich den Schock,
darüber, dass im Herzen dieses Weltkulturerbes direkt neben dem Kloster, das dem heiligen Bernardino gewidmet ist und wo auch ein bedeutendes Archiv untergebracht ist, so eine Drohne einschlagen konnte. Man kann sagen, es ist unter vielen Gesichtspunkten doch sehr glimpflich abgelaufen, denn einerseits gab es keine Tote, was sehr, sehr wohl hätte möglich sein können. Es war an einem helllichten Tag und an einem belebten Platz. Und andererseits sind zum Glück auch die Schäden an den Kultureinrichtungen einigermaßen überschaubar. Bei der nebenstehenden Kirche wurden im oberen Bereich die Bleiglasfenster herausgeschlagen. Es sind aber zum Glück keine sehr wertvollen alten Bleiglasfenster, also Dinge, die man dann auch mit Zeit ersetzen kann. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, das ganze Dach ist schon abgeräumt und dort oben arbeiteten die Arbeiter schon mit frischem Holz, um die Eindeckung sehr, sehr schnell von Schatten bringen zu können. Das heißt, die Ukrainer sind immer enorm rasch dabei, solche Schäden zu beheben und wieder den Vorzustand herzustellen, wenn immer möglich, auch um so ein Zeichen ihrer Resilienz zu geben, dass sie sich eben durch solche Einschläge nicht unterkriegen lassen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, schnell zu organisieren, schnell die Arbeiten auszuführen, damit das Stadtbild nach ein paar Wochen schon wieder mehr oder weniger unversehrt wirkt.
Ich habe schon gesagt, Sie sind in Lviv, um Ihre Partner zu besuchen. Wie steht es denn um die Kooperation beim Kulturgutschutz? Gibt es da noch offene Fragen?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele offene Fragen. Wir sind ja damals im März 2022 in diese Aktion eingestiegen, vielleicht auch mit dem Gedanken, dass das alles nicht so wahnsinnig lang dauern würde. Und gleichzeitig hat es mich jedenfalls auch erstaunt, dass diese Dinge, die wir am Anfang geliefert haben, nämlich Verpackungsmaterialien, damit die Kunstwerke und die Kulturgüter verpackt und in Sicherheit gebracht werden können, da dachte ich, irgendwann wird der Bedarf mal gedeckt sein, ist aber überhaupt nicht so. Dieser Bedarf ist weiterhin immens, weil jetzt auch gerade vor einigen Monaten das Kulturministerium nochmal formell beschlossen hat, dass Institutionen, kulturelle Sammlungen, die in einem Gürtel innerhalb von 50 Kilometer ab Front liegen, jetzt obligatorisch evakuiert werden müssen. Und das Ganze hat nochmal einen Nachfrageschub ausgelöst, der aber eigentlich stetig vorhanden war, denn auch in all den Jahren, die jetzt der Krieg schon dauert, wurde auch kontinuierlich immer wieder mal die eine oder andere Sammlung evakuiert. Und im Übrigen sind die Bedarfe beim Kulturgutschutz auch sonst erstaunlich konstant geblieben. Benötigt werden Energiegeräte, also Powerbanks oder dann größere Powerstations, die, wenn der Strom da ist, die Energie speichern und wenn der Strom weg ist, die Energie dann wieder abgeben können, sodass die Menschen wenigstens weiter an ihren Computern arbeiten können, LED-Leuchten betreiben können und so weiter und so nicht in ihrer Arbeit behindert werden. Im Übrigen weiterhin gibt es einen großen Bedarf an Klimageräten, an Feuerschutzausrüstung und natürlich auch, das ist für uns ein wichtiger Posten, auch an Digitalisierungsausrüstung. Und da konnten wir dank der sehr großzügigen Hilfe des Bundes mittlerweile über 1000 Institutionen oder Einrichtungen mit solchen Geräten und solchen Sachspenden versorgen.
Ja, zum Kulturschutz hat die Ukraine ja den Ukrainian Cultural Heritage Fund gegründet. Sie sind da auch Mitglied im Direktionsboard. Zugesagt wurden bislang 4,5 Millionen Euro. Würden Sie sagen, das ist fürs Erste genug?
So gern ich das sagen würde, muss ich leider sagen, nein, das ist auch hier erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Ukraine hat auch noch viel Größeres vor mit diesem Fonds, der dereinst vielleicht auch ein Vermögen haben sollte, aus dessen Zinsen dann nach und nach der Kultursektor der Ukraine gezielt mit Projekten und Hilfen, die dann den einzelnen Institutionen erstens beim Wiederaufbau und zweitens dann auch beim Ausbau ihres Angebots zugutekommen soll. Das Ukraine Art Center hat allein schon in diesen 4 Jahren über 10 Millionen Euro an Hilfen einsammeln können, davon über 90% aus dem Bundeshaushalt. Aber auch das, was wir hier leisten, ist längst noch nicht das, was es wirklich braucht, um schließlich und endlich alle diese Institutionen wieder richtig auf die Beine zu stellen. Man muss sich ja vorstellen, die Museen haben im Moment alle ihre Sammlungen eingelagert, zum Teil eben auch abtransportiert, evakuiert. Und das bedeutet ganz oft, dass solche Dinge auch Schaden nehmen, gerade beim Transport, sei es auch bei der Einlagerung in Räumen, die vielleicht für die Kunstlagerung nicht wirklich geeignet sind, zu feucht oder mit zu vielen Temperaturschwankungen konfrontiert. Und da wird leider sicher, wenn dieser Krieg dann endlich mal vorbei ist und die Dinge wieder ans Tageslicht kommen, noch vieles an Schaden zu entdecken sein. Es wird auch viele, viele Schäden an den Gebäuden geben. Gibt es schon, die jetzt vielleicht nur notdürftig repariert sind und dereinst dann nochmal richtig repariert werden müssen, in Ordnung gebracht werden müssen. Auch das ist natürlich gerade bei denkmalgeschützten Objekten und bei Museen nochmal eine besondere Herausforderung, weil da nochmal ganz andere Bedingungen herrschen als bei einfachen Gebrauchsgebäuden wie Büro- oder Wohnimmobilien.
Vielleicht müssen wir noch ein Wort verlieren darüber, wie wichtig der Kulturgutschutz ist für das nationale Gefühl. Also wie hängt sozusagen Kulturgut und Resilienz der Bevölkerung der Ukraine zusammen?
Ja, das war also auch für uns, kann ich sagen, eine ganz besondere Erfahrung zu sehen, wie sehr Kultur in diesem Krieg doch eine Rolle spielt. Einerseits als tatsächliches Ziel des Aggressors, der ja mit dem Mythos lebt und diesen Mythos auch ständig verbreitet, dass die Ukraine eigentlich gar keine eigenständige Kultur habe, dass auch das Ukrainische eigentlich nur ein Nebenprodukt des Russischen sei. Unter diesem Aspekt, wenn man die Welt so sieht, dann muss einem natürlich auch alles, was die kulturelle Identität und Eigenständigkeit der Ukraine ausmacht, ein Dorn im Auge sein. Und aus diesem Grunde wird dann auch immer wieder, und das war vielleicht ganz besonders in den ersten Kriegsmonaten so, ist aber seither auch immer wieder passiert, werden tatsächlich wichtige Monumente der Ukraine auch direkt angegriffen. Außerdem gibt es natürlich dann auch immer noch Schäden, die, wenn man so will, als Nebenprodukt von Bombardierungen der Stadtkerne oder der Ortschaften anfallen, wenn man so möchte. Also zum Beispiel auch die berühmte, fantastische Sophienkathedrale in Kiew. Dort ist ganz klar, dass die Einschläge von Drohnen und Raketen in der Nähe auch diesem Gebäude zusetzen, einfach durch die Erschütterungen und durch die Druckwellen.
Wie lässt sich in der Ukraine Kultur sinnvoll vor russischen Angriffen schützen? Darüber sprach ich mit Johannes Nathan, Vorsitzender des Ukraine Art Aid Centers. Herr Nathan, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Frau Burkhardt.
Ja, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und mehr zum Thema und auch von Johannes Nathan gibt es übrigens in unserer Podcast-Reihe Die Kunstretter, der Kampf um die Kulturschätze in der Ukraine, zu finden in der DLF-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Ein gängiger Witz in der französischen Hauptstadt geht so: Wo ist es in Paris am schönsten? Die Antwort: auf dem Tour Montparnasse, dem mit 210 Metern und 59 Stockwerken höchsten Bürohaus in der Stadt. Und warum? Weil man das Monstrum von dort nicht sehen kann. Ab morgen ist das umstrittene Wahrzeichen der Stadt geschlossen und wird teilweise umgebaut. Wie lange, das ist noch unklar. Klar ist bereits, es wird teuer. Die Schätzungen liegen bei 700 Millionen Euro. Und in Gang gebracht hat dieses Großprojekt die scheidende Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, gemeinsam mit dem Architekten Renzo Piano. Und was davon zu halten ist, das weiß Jean-Philippe Hugron. Er ist Architekturhistoriker und Publizist. Er lebt in La Défense bei Paris und ist dort jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, bonsoir.
Bonsoir, guten Abend.
Herr Hugron, Sie leben im größten Wohnhochhaus in einem Vorort von Paris. Ich habe jetzt gerade von Ihnen im Vorgespräch schon gehört, dass Sie den Tour Montparnasse aus Ihrem Fenster nicht sehen können. Aber vielleicht beschreiben Sie erstmal dieses Gebäude. Was macht diesen Tour Montparnasse so besonders?
Ich muss sagen, dass ich mag auch Häuser sehr. Deshalb wohne ich im höchsten Wohnhochhaus von Paris. Und niemand will da leben, weil viele Menschen haben Verurteile gegen das Leben im hohen Gebäude. Und der Turm, in dem ich wohne, wurde im 1974, also nur ein Jahr nach dem Turm Montparnasse, fertiggestellt. Und beide gehören zum gleichen Zeit zu dieser Euphorie oder zu diesem Glauben, zu diesem Enthusiasmus an die Moderne. Und mein Turm heißt Défense 2000, Défense 2000. Und allein der Name klingt schon nach Zukunft. Und Montparnasse war genau so das. Damals, das war eine Vorstellung von Zukunft. Und Zukunft, wie man sie sich Ende der 60er ausgemalt hat.
Anders als den Eiffelturm, der wurde ja auch erst abgelehnt und dann heiß geliebt. Anders als den Eiffelturm empfinden die meisten PariserInnen den Tour Montparnasse als ein Schandfleck, ein Monstrum mitten in Paris. Was würden Sie sagen? Also Sie haben jetzt schon gesagt, wie modern dieses Gebäude damals war. Warum spaltet das Haus so?
Also das ist ein guter Satz, aber dieser Satz kommt von den Kritikern von Eiffelturms. Es war sogar Guy de Maupassant, der Schriftsteller, der gerne sagte, er geht oft dort im Eiffelturm in der ersten Etage zu essen, um den Eiffelturm nicht sehen zu müssen. Und nachher, Tour Montparnasse war das meistgehasste Gebäude in Paris. Und die Pariser haben diesen Turm leider nicht wirklich verstanden. Türme würden in Paris nur akzeptiert, wenn sie Macht zeigen. Politische oder religiöse Macht. Das war damals Rathaus oder Notre Dame. Eiffelturm war auch einmal polemisch, aber hatte keine Funktion. Es gibt einen sehr schönen Text von Roland Barthes darüber. Und ich empfehle diesen Text zu verstehen, wie etwas, das man hasst, zu etwas wird, das man schätzt. Und die Tour Montparnasse, muss ich sagen, das ist einfach ein Bürogebäude. Und plötzlich stand die Banalität im Himmel von Paris. Und das war für viele nicht akzeptabel. Und das ist auch ein Weg, die soziale Hierarchie sichtbar zu machen. Und für ein Land wie Frankreich, Liberté, Égalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auch Häuserungleichheit, muss ich sagen, passen nicht zusammen. Also das ist einfach meine eigene Analyse zu sagen, warum das ist nicht so gemocht.
Aber wenn man jetzt sich Fotos anguckt, ist es einfach ein riesiger, schwarzer, glänzender Kasten. Was würden Sie sagen, was macht denn das Gebäude architektonisch so besonders und so interessant, dass Sie es ja offenbar auch lieben?
Also ich finde diese Gebäude sehr interessant. Damit man diese Banalität akzeptieren, haben die Architekten eine ungewöhnliche Farbe gewählt, schwarz. Und Tour Montparnasse ist einerseits abstrakt, man kann die Stockwerke nicht klar erkennen und es ist auch schwarz. Und die Pariser, die selbst gern schwarz tragen, lehnen eine schwarze Architektur ab. Ist das lustig, oder? Und ich muss sagen, diese schwarze ist die Stärke dieses Projekts.
Und morgen beginnen jetzt die Umbauarbeiten. Was genau wird denn renoviert?
Also alles wird renoviert, die Aussichtsterrasse ist zu, der Turm ist komplett leer und damit die Renovierung beginnen kann. Und es wird komplett entkleidet und auch neu strukturiert und die Bauarbeit wird wie 4 Jahren dauern, das ist ziemlich lang.
Es ist ja nicht die erste Renovierung dieses Turms. Sie waren ja vor der Renovierung, weil Sie haben Sorge, dass der Tour Montparnasse seine berühmte schwarze Farbe verlieren könnte, die Sie ja ganz offenbar so toll finden. Wie kann das denn sein?
Also die Renovierung der Tour Montparnasse ist notwendig. Das Gebäude passt heute nicht mehr zum Markt zum Beispiel. Es ist auch nicht gut für die Umweltstandard und die Büro brauchen auch mehr Licht und die schwarzen Fassade machen den Innenraum etwas dunkel. Deshalb musste man handeln und man hätte das Aussehen des Turms erhalten können oder sogar verbessern. Und stattdessen folgt man einem internationalen Stil. Und der neue Turm wird sicher schön, das ist klar, aber nicht so stark wie damals. Und ich muss vielleicht erklären, warum es ist so interessant, dass man diese schwarze Farbe ist wichtig, weil die moderne Architektur war oft weiß. Und ich denke, in Deutschland, es gibt am besten Beispiel, das ist der Bauhaus. Und Bauhaus hat weiß zu seiner wichtigsten Farbe gemacht. Aber es gibt auch eine Figur, sehr wichtig in der Architektur, noch eine Deutsche, Ludwig Mies van der Rohe. Und er hat schwarz zu einer wichtigen Farbe gemacht. Er hat als erste die Idee eines ganzen schwarzen Bauhaus entwickelt. Das war das Seagram Building in New York in den 50er Jahren. Dann der Schwarz, muss ich sagen, es ist eine eher kurze Geschichte in Architekturgeschichte. Natürlich, es hat eine Verbindung mit Trauer, mit Tod oder mit besonderen Ereignissen. Und man muss denken, das ist Anfang der 70er Jahre, die Ölkrise beginnt. Es ist auch Ende einer optimistischen Zeit. Wirtschaftswunder ist vorbei in Deutschland, auch in Frankreich, die Trente Glorieuse sind vorbei. Und es ist vielleicht eine Trauerzeit. Und es ist fast wie ein Abschied von der Popkultur mit ihrer Explosion von leuchtenden und psychedelischen Farben. Und das ist genau diese Zeitgeist. Wir werden verloren durch diese Renovierung, finde ich.
Der Umbau findet ja statt im Zusammenhang mit dem Umbau des ganzen Viertels, in dem der Turm steht, das 15. Arrondissement. Renzo Beano ist für diesen Umbau des Viertels zuständig, aber nicht für das Hochhaus. Wird das Ganze dann eine komplette Einheit werden?
Ich denke, das wird eine Einheit, weil die Architektur von dem Hochhaus ist sehr grau. Und Renzo Piano hat auch eine Architektur, der geht ein bisschen in die Richtung von High-Tech-Architektur. Das ist sehr leicht. Ich denke, die Farbe werden in die Richtung weiß gehen. Und das muss wirklich nochmal eine Eröffnung in die Richtung der Viertel machen. Und das ist eine neue Architektur mit etwas mehr Transparenz machen.
Der Tour Montparnasse in Paris ist ab morgen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Über dieses ungeliebte Wahrzeichen sprach ich mit dem Architekturhistoriker Jean-Philippe Hugron. Mehr von ihm zur Architektur von Paris und auch Bordeaux gibt's in seinem Architekturführer erschienen bei Dom Publishers. Herr Hugron, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci.
Merci beaucoup. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, und inzwischen hat Ulrike Timm sich schon in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag, dem 31. März, vertieft. Und es geht diesmal nicht um den Buckelwal, der am Abend wieder losgeschwommen ist unter Polizeigeleit. Es geht eher um ein Thema, dem man inzwischen überall begegnet, nämlich KI.
Antikapitalistisch kichern können Sie ja schon mal üben. Und das können Roboter bestimmt noch nicht. Wie das geht, antikapitalistisch kichern, das erfahren Sie später in der Süddeutschen Zeitung. Einiges über die Roboter neuesten Typs lernen Sie in der Welt. Die befragt Maximilian Kiener, Experte für Ethik in der KI von der Technischen Universität Hamburg, wann Roboter die Wohnzimmer erobern. Antwort: ziemlich bald. Muss aber gar nicht so schlimm werden. Vor allem aber sollten Sie zu ChatGPT und Co. niemals Danke sagen. Höflichkeitsfloskeln sind im Umgang mit KI schon deshalb nicht am Platz, weil sie zu Textmengen führen. Das aber kostet Energie, schadet also der Nachhaltigkeit. Knappes, zugespitztes Fazit des Experten: Höflichkeit kostet uns den Regenwald. Sonniger Aussichten. Und weiter: Braucht es einen Sozialvertrag, wenn Kollege Roboter kommt, fragt die Welt. Knappe Antwort des Experten: Ich glaube, ja. Kann natürlich sein, dass die Generation 60 plus an all dem gerade noch so haarscharf vorbeischrammt, aber U50? Warm anziehen. Kein Jahrzehnt im Leben soll so schlimm sein wie das sechste, jammert Michael Pilz in der Welt. Wir schauen in die Frankfurter Allgemeine und sehen zwei Männer ratlos gucken. Emmanuel Macron, er hat die 50 knapp noch vor sich, und Friedrich Merz, der ist schon weit darüber hinaus. Ratlos und entgeistert schauen sie uns entgegen. Das Foto wurde beim Digitalgipfel in Berlin gemacht und es fasst den Artikel von Sophia Koper, Titel Digitale Souveränität, Fehlanzeige, bildkräftig zusammen. Denn Deutschland soll sich aus der Abhängigkeit ausländischer Digitalkonzerne lösen. Das ist das Ziel. Und wie nah ist man dran? Die deutsche Suchmaschine Ecosia, kannten Sie den Namen? Die deutsche Suchmaschine Ecosia also hat sich bei Ministerien umgehört, welche Dienste denn dort genutzt werden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Mitarbeiter deutscher Ministerien greifen bei der Internetsuche fast ausschließlich auf US-amerikanische Produkte zurück. Am deutlichsten zeigt sich das bei der Browsernutzung, lesen wir. Und das meint Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari oder Microsoft Edge sind auf 98% aller Rechner installiert. Klar, so wird das nichts mit der digitalen Unabhängigkeit und Ecosia kennt weiter kaum ein Schwein. Die Frankfurter Rundschau schaut in die USA, wo der Historiker Timothy Snyder zum Gesicht der No-Kings-Bewegung geworden ist. Millionen gehen in den USA derzeit auf die Straße. Der Ruf No-Kings sei eine Absage an jede Form personalisierter, quasi monarchischer Herrschaft, schreibt Snyder, und Protest sei auch Erfahrung von Gemeinschaft und Freude. Politischer Widerstand verändere die Handelnden. Und der Historiker erklärt der Frankfurter Rundschau, Zitat: Wer protestiert, formt nicht nur die Gegenwart, sondern auch die demokratische Kultur, aus der eine andere Zukunft entstehen kann. was ein berühmtes kommunistisches Känguru wohl dazu meint und damit in zugegeben sehr scharfer Kurve in die Süddeutsche Zeitung zu Marc-Uwe Kling und seinen Känguru-Dialogen. Jetzt ist der Erfolgsautor beim 5. Band angekommen. Er heißt Die Känguru-Rebellion. Die Räume, in denen man junge Menschen noch erwischt und demokratisch aufklären kann, werden kleiner, meint die Süddeutsche. Wer politische Bildung betreiben will, muss entweder im Klassenzimmer wirklich was drauf haben oder sich an verstreuten digitalen Orten behaupten können. Klings Bücher und Hörbücher gehören seit bald 20 Jahren zum Handapparat. Darauf bitte zwei Schnapspralinen für das berühmte kommunistische Känguru, auch weil es Familien jung und alt zusammenführt, meint die Süddeutsche. In diesem Sinne, bitte der Schlagzeile Folge leisten und antikapitalistisch kichern.
Ulrike Timm mit der Fazit Kulturpresseschau am Ende dieser Fazitausgabe. Ich bin Susanne Burkhardt, danke für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht.